Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Rainer Mees, Alexander Schelle und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute möchte ich das Thema der Sportpsychologie und Sporthypnose aus einer vorangegangenen Episode wieder aufgreifen und damit diese Doppelfolge zum Abschluss bringen. Wir hatten ja bereits über einige klassische Arbeitsbereiche der Psychologie und Hypnose im Sport beziehungsweise ganz speziell im Leistungs- und Wettkampfsport gesprochen. Und wir haben dabei festgestellt, dass speziell auf höchstem Leistungsniveau die Psyche einfach den Unterschied ausmacht. Und genau an dieser Stelle kann eben ein Mentaltraining oder auch eine Hypnose mit spezieller Zielstellung helfen. Sie kann helfen, die innere Einstellung auch emotional in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir hatten das Beispiel ja schon einmal erwähnt. Stellen wir uns einen Sportler vor, der gegen einen typischen Angstgegner antritt. Einen Gegner, gegen den er bisher jedes Mal verloren hat. Eine vorab resignierende Grundeinstellung kann sich da im Spitzensport niemand leisten. Auch wenn entsprechende Gefühle in dieser speziellen Situation natürlich verständlich wären. Manche Sportler bekommen das nun gut alleine in den Griff und ziehen sogar eine besondere Motivation daraus. Andere benötigen eben eine mentale Unterstützung durch einen Sportpsychologen oder Sporthypnose. Oder denken wir an Udo Bölls Spruch zu Jan Ullrich, die wir letztes Mal erwähnt hatten, auf dieser mörderischen Bergetappe der Tour de France. Quäl dich, du Sau! Wie sieht's denn aus mit der Leidensfähigkeit, sowohl im Training wie auch im Wettkampf, mit der Fähigkeit, sich quälen zu können? Was ist im Allgemeinen mit der Fähigkeit, Unwichtiges auszublenden und den vollen Fokus auf das Entscheidende zu legen? Den Umstand, dass das Unterbewusstsein grundsätzlich unmittelbare Auswirkungen auch auf unsere körperlichen Ressourcen hat, den kennt ja jeder, wenn es auch nicht jeder merkt. Aber man muss sich nur mal an den letzten Film erinnern, der einen wirklich mitgerissen hat. Egal, ob es wegen eines spannenden Thrillers, dem Erschrecken während eines Horrorfilms oder der Emotionalität während einer schönen, sentimentalen oder traurigen Szene war. Der Hormonstatus unseres Körpers reagiert auch auf Dinge, die wir gar nicht real erleben. Adrenalin wird trotzdem ausgeschüttet und dann steigen natürlich auch Blutdruck, Puls und Herzschlag. Das ist ein psychosomatisches Übertragungsphänomen des sogenannten Fight-or-Flight-Syndroms. Als ob man selber beispielsweise in einer Gefahrensituation stecken würde und der Körper sich auf eine akute Reaktion vorbereitet. Und genau das tut er auch bei einem Film. Und daran sehen wir schon, dass das Unterbewusstsein eben zwischen Realität und Vorstellung nicht unterscheiden kann. Und genau das ist auch der Ansatzpunkt des mentalen Trainings oder der Sporthypnose. Aber wie funktioniert denn nun mentales Training in der Praxis und wie kann Hypnose oder Selbsthypnose gegebenenfalls dabei unterstützen? Nun, zunächst einmal findet mentales Training wie jedes Training grundsätzlich erst einmal vor der Anwendungssituation statt. Also vor einem Wettkampf beispielsweise oder zwischen den Wettkämpfen. Das klingt wahrscheinlich für viele vollkommen selbstverständlich, ist es aber nicht, denn es gibt immer noch Trainer oder Betreuer, die meinen, was diese psychische Komponente anbetrifft, mit einer mentalen Anweisung während des Wettkampfes sei es getan. Quäl dich, du Sau. Oder gerne auch etwas netter formuliert, aber das macht keinen Unterschied. Zunächst einmal ist es abhängig von der Persönlichkeitsstruktur eines Sportlers, ob eine solche Art des Pushens überhaupt etwas bringt. Bei manchen Athleten ja, ganz sicher, offensichtlich, bei anderen aber eher nicht. Und nicht jeder Trainer sieht diesen Unterschied und geht dann individuell vor. Aber so oder so, selbst wenn eine Feldwebelansprache einen Athleten während des Wettkampfes pusht, dann beseitigt eine solche Intervention während des Wettkampfs aber nicht die Ursachen, wegen denen sie überhaupt nötig ist. Ursachen, an denen man eben vorher hätte arbeiten können. Daher also mentales Training zunächst einmal vor dem Wettkampf bzw. zwischen den Wettkämpfen, in jedem Fall trainingsbegleitend. Der Kernpunkt ist dabei sehr häufig, dass der Sportler sich wiederholt den sportlichen Handlungsablauf oder entsprechende Situationen vorstellt. Visualisierung also, in allen Details und mit allen Einflussfaktoren, aber ohne die Handlung in diesem Moment aktiv auszuüben. Wir reden also von etwas, das man als mentales Probehandeln bezeichnet. Das klingt für den Laien zunächst mal sicher fast banal, ist aber essentiell. Denn das stärkt einerseits die Verinnerlichung und Automatisierung und damit den Lernprozess. Und andererseits dienen solche Trainingsformen der Psychoregulation. Also der gezielten Mobilisierung, Fokussierung oder Entspannung, je nachdem. Bevor wir weitermachen, nur ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Unsere beiden nächsten Selbsthypnose-Seminare finden am 21. Januar in München und am 18. Februar in Berlin statt. Nähere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. In Wettkampfsituationen ist ja zum Beispiel erfahrungsgemäß eher ein zu hohes Erregungspotenzial das Problem und nicht ein zu niedriges. Und dieses zu hohe emotionale Erregungspotenzial kann dann durch mentale Entspannungstechniken auf ein optimales Anspannungsniveau reguliert werden. Und optimal ist eben weder zu hoch, weder so hoch, dass die Erregung die Motorik und Konzentration stört, wie es bei Jürgen Hingsens olympischem Zehnkampf der Fall war, über den wir in der letzten Episode gesprochen haben. Es ist aber auch nicht so niedrig, dass der leistungsfördernde Teil der Anspannung verloren geht. Die Ziele von solchem mentalen Training und gegebenenfalls einer begleitenden Hypnose oder Selbsthypnose sind also zum Beispiel die Fähigkeit, eigene Emotionen auch unter Stressbedingungen kontrollieren zu können. Aber auch die Stabilität, die dauerhafte Stabilität eines möglichst realistischen Selbstvertrauens. Und genauso gehört es dann dazu, sich fokussieren und konzentrieren zu können. Und auch der konstruktive Umgang mit Stress, Angst, aber natürlich auch mit Niederlagen. Sich also auch in solchen misslichen Situationen unter ungünstigen Bedingungen weiter motivieren zu können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Frustrationstoleranz ist dabei eben auch ein Stichwort. Der Umgang mit schmerzhaften Niederlagen ist hier ein Anwendungsfeld von sportpsychologischer Betreuung oder Sporthypnose. Wie ist denn wohl Jürgen Hingsen mit seiner Niederlage im Olympischen Zehnkampf 1988 umgegangen, über die wir gesprochen haben? Oder nehmen wir ein anderes schmerzhaftes Beispiel, eines, bei dem Alex sich jetzt vielleicht besser die Ohren zuhalten sollte, weil er das gerne vergessen möchte. Champions League-Finale 1999, Bayern gegen Manchester United. Die 90. Minute ist um und Bayern führt durch ein Freistoßtor von Mario Basler aus der 6. Minute mit 1:0. Wie gesagt, die reguläre Spielzeit ist um und alles wartet auf den Abpfiff, durch den Bayern das vierte Mal den Europapokal der Landesmeister gewinnen würde. Aber dann kommt die 91. Minute und Man U gleicht durch ein Tor von Sheringham aus. Und Solskjaer besiegelt durch ein weiteres Tor in der Nachspielzeit 2 Minuten später die Niederlage der Bayern. Und das in einer Situation, in der eigentlich jeder den Sieg schon sicher glaubte. Hier hatten anschließend die Betreuer und Sportpsychologen richtig Arbeit, um diese Niederlage zu verarbeiten. Und das wird beispielsweise beim Betreuungsteam der brasilianischen Fußballnationalmannschaft nach der 7:1 Niederlage gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2014 auch nicht anders gewesen sein. Niederlagen, auch extrem schmerzhafte, gehören eben zum Leistungssport dazu. Und an solchen Punkten wird eben von Sportpsychologen, aber auch mit Hilfe von Sporthypnose zwischen den Wettkämpfen gearbeitet. Und damit wird dann auch eine optimale mentale Einstellung während des nächsten Wettkampfs vorbereitet. Damit beispielsweise bei einem Rückstand nicht aufgesteckt wird. Das Zurückkommen von Sportlern nach scheinbar uneinholbaren Rückständen ist ein eindeutiges Zeichen für die Wirksamkeit mentaler Stärke. Genauso wie, aus der anderen Perspektive gesehen, ein Aus-der-Hand-Geben eines klaren Vorsprungs ein Zeichen dafür ist, wie sich ein Ausruhen auf dem Erreichten negativ auf die eigene Spannung und damit die Leistungsfähigkeit auswirkt. Und ein solches Zurückkommen nach Rückständen ist dann natürlich auch immer die Grundlage einer wunderbaren Legendenbildung. Lasse Wirén, finnischer Langstreckenläufer, stürzte bei den Olympischen Spielen in München im 10.000-Meter-Finale. Aber er rappelte sich wieder auf, lief weiter, überholte vom letzten Platz kommend das gesamte Feld und gewann dann in aktueller Weltrekordzeit. Steffi Graf lag im Wimbledon-Finale 1993 schon fast 1:5 im letzten Satz zurück, siegte dann aber dennoch. Michael Schumacher startete 1995 beim Großen Preis von Spa von Startplatz 16 und gewann trotzdem. Es gibt viele solcher Beispiele, die eindeutig nicht nur das Talent dieser Sportler, sondern auch die Wirkung mentaler Stärke dokumentieren. Wobei jeder, der Leistungssport betreibt, den Zustand einer Art Wettkampftrance ohnehin kennt. Jeder Sportler kennt diesen berühmten Tunnel, in dem man dann ist. Einen Zustand vollkommener Fokussierung, bei dem alles andere ausgeblendet wird. Psychologen nennen diesen Zustand auch Flow. Wie gesagt, jeder, der einmal intensiv Sport getrieben hat, der kennt das Gefühl sicher. Das Gefühl, wenn sich alles richtig und leicht anfühlt und die Welt außen herum komplett ausgeblendet wird. Das sogenannte Runner's High bei Langstreckenläufern ist ein weiteres konkretes Beispiel dafür. Und solche Trancezustände haben nun wieder auch körperliche Auswirkungen. Über die Ausschüttung von Glückshormonen zum Beispiel. Im Rahmen eines vorbereitenden Mentaltrainings oder einer Sporthypnose kann dem Athleten nun unter anderem beigebracht werden, diesen Zustand, diesen Flow schneller und effizienter zu erreichen und ihn auch gegen Widerstände länger zu halten. Selbstverständlich nutzt all das nur, wenn auch Fitness, Technik und gegebenenfalls die Taktik stimmen. Ohne diese Grundlagen hilft natürlich auch die beste Einstellung nicht und keine Hypnose macht dann einen Weltmeister. Aber sie kann auf Spitzenniveau eben den Unterschied ausmachen. Und die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns an der eigenen Psyche lässt sich natürlich minimieren. Und da sind wir nun wieder bei unserem Phänomen des Trainingsweltmeisters, das ich zu Anfang der ersten Episode unserer Doppelfolge angesprochen habe. Wer erwiesenermaßen über die körperlichen Voraussetzungen für Höchstleistungen verfügt und dennoch im Wettkampf immer wieder scheitert, der muss offensichtlich an seinem Kopf arbeiten. Und dafür gibt es eben durchaus Möglichkeiten. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns wie immer über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und gerne nehmen wir auch wieder Anregungen für weitere Themen oder Wünsche nach Vertiefungen von euch auf. Wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und Thomas Heine und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Episode unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!